The town where we stayed was near Dresden, and we witnessed the bombing from the attic windows. And I remember the French prisoners of war standing up in the attic with us and praying aloud as they watched the bombs falling onto the town. Dresden was just a sea of fire then. They prayed not only for themselves, for their own safety, but for the people who were in this sea of fire.
Im Juli 1941 wurde ich in Dresden zur Zwangsarbeit verpflichtet und kam zu Zeiss Ikon ins Gühlewerk. Wir wohnten 7 Kilometer von der Fabrik entfernt und ich durfte anfangs noch mit der Straßenbahn fahren, allerdings nicht in der Bahn, sondern draußen, auf dem Perron, stehend. Bei Zeiss Ikon gab es eine sogenannte Judenabteilung mit ungefähr 300 Leuten. Außer mir waren dort viele weitere Jugendliche, man nannte uns den Kindergarten. Eine Bezeichnung, die ich viel später in den Tagebüchern von Viktor Klemperer wiederfand. Klemperer schrieb über uns am 3. Mai 1942, bei Zeiss Ikon gibt es einen Kindergarten in der Judenabteilung. Arbeiten, die von ganz jungen Augen mit der Lupe gemacht werden müssen. Dort arbeiten Mädchen von 15 und 16 Jahren. Der Jugendlichenschutz für Juden ist ausdrücklich aufgehoben. Man ließ diese Kinder in der letzten Woche derart in Tag- und Nachtschicht arbeiten, dass auf 48 Stunden 24 Arbeitsstunden kam. Man zahlt ihnen für die Stunde 27 Pfennige. Unser Meister war ein feiner Mensch, der überhaupt keine Notiz davon nahm, dass wir Juden waren. Wir arbeiteten im Akkord und stellten Zeitzünder und Uhrwerke für U-Boote her. Diese Arbeit erforderte hohe Konzentration, Fingerfertigkeit und gutes Augenmaß. Meine Augen haben unter dieser feinmechanischen Arbeit sehr gelitten, da wir täglich stundenlang ohne Pause bei künstlichem Licht mit Lupe und Pinzette arbeiten mussten. Zur gleichen Zeit wie wir kam auch eine Schicht von nichtjüdischen Arbeitern, mit denen wir aber keinen Kontakt haben durften. Schon auf der Treppe war ein Gitter angebracht, um jeglichen Kontakt zu unterbinden. Wir nannten das damals Menschen hinter Gittern.
It was a clear starlit night, though thick clouds massed underneath our Canadian-built Lancaster. We cut across the western sky on the way in. There were quite a few gun flashes and flares, but nothing to compare with what we used to see when we went over at the time of Rundstedt's drive. Fortunately, when Dresden rolled over the horizon, it proved to be a clear of cloud. Fires already raged brightly. Huge explosions mingled with minor ones, and smoke billowed over the target in vast waves. The old town took it on the chin from a couple of 100 heavies 2 hours previously. After the terrific beating with which we followed up this earlier attack, I doubt if it will ever get up off its knees in time to do Hitler any good. The flak defenses were almost useless by the time we cruised over the city, and our pathfinders put down very brilliant and accurate ground markers. From what I could see, everyone grouped their bombs closely around these target indicators. The result was that when we left, the fires were more intense than ever. I doubt if any of the Nazis below will need much anti-war education after this is over. But when our Iroquois squadron aircraft wheeled around for the homeward flight, my principal feeling was one of amazement at the even greater line of fires on the eastern horizon. The skipper, Flight Lieutenant George McNeil of Regina, said over the intercom that this must be the Russian front. I told him it looked like the Germans were taking an awful beating. Old Joe was in there pitching to win. The front was a chain of vast flashes stretching the length of the night horizon. In size, the flashes reminded me of those produced by a 1,000 bomber attack, except that they extend from one side of the night to the other. By swiveling my mid-upper turret, I found I could see small flashes reflected in the sky over the western horizon, and then the huge flashes of the much nearer eastern front. It was a wonderful thing to see proof that Nazi territory is getting so narrow. But of course it was only possible because we were at a great altitude.
Ihr werdet wohl in großer Sorge sein seit dem Angriff auf Dresden. Gestern habe ich schon eine Karte geschrieben. Das schöne Dresden ist vernichtet. Alle Viertel sind getroffen. Es wüten überall verheerende Brände. Da ich auf dem Nachhauseweg war, bin ich in den nächsten Luftschutzkeller nähe Waisenhausstraße geflüchtet, unter der Kirche, neben dem Rathaus. Auch unser Haus ist ausgebrannt. Daher habe ich Gero und Hanna verloren, bin die ganze Nacht auf der Straße umhergeirrt, um sie zu suchen, da man nur auf großen Umwegen ins Südviertel gelangen konnte. Als Großalarm kam, habe ich mich unter einen großen Lastwagen flach auf die Erde gelegt. Gottlob, ging es diesmal gut vorbei. Danach habe ich einige Herren vor einem Haus stehen sehen, das nicht zerstört war. Man hat uns bis zum Morgen hineingehen lassen. Dann bin ich zur Sedernstraße gegangen, die gar nicht mehr weit ab war, fand aber alles zerstört. Meine Sachen und das Wollkleid waren oben und sind verbrannt. Ein Teil meiner Sachen war bei Gero. Auch mein Geld hatte Gero dort zum Teil aufgehoben. Ich weiß nicht, ob etwas davon gerettet worden ist. Ich habe mich einem Sammeltransport angeschlossen. Hier wimmelt es von Flüchtlingen. Wenn ihr etwas von Gero und Hanna hört, teilt mir bitte die Adresse mit. Herzliche Grüße an euch. Euer Käthchen.